Wir kommen nicht aus einer Farbindustrie, wir haben keine Industrie, wir kommen nicht aus der Farbbranche, wir haben nichts weiterentwickelt, sondern wir haben von null das Ganze zufällig aufgebaut. Wir haben zwei Regeln. Ist es einfach für die Kunden und verkaufen wir dadurch eine Dose mehr? Ja, wir sind eine Farbmarke, Product First, aber wir sind auch ein Digitalunternehmen. Also wir versuchen, diesen ganzen Ballon zu bauen und das jetzt nach Europa zu tragen. Am Ende ist die Farbe nur das Vehikel.
Mittelstars, der Mittelstands- und Unternehmer-Podcast. Ehrlich, direkt und ungefiltert. Von und mit Markus Seidel.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelstars. Mein Name ist Markus Seidel und heute zu Gast ist Erik Reintjes von Miss Pompadour. Ich habe im Vorgespräch schon Bauklötze gestaunt, denn Erik macht etwas, was laut einer Studie von McKinsey gar nicht möglich ist. Er verkauft Farbe online. Und das nicht etwa sehr klein, sondern Miss Pompadour verkauft jedes Jahr einige hunderttausend Dosen Farben, bis zu 350.000 Pinsel von einer Sorte. Und das alles rein online. Man könnte also sagen, Erik macht Farbe wieder sexy. Herzlich willkommen, Erik.
Okay, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Kannst du dich ganz kurz in eigenen Worten beschreiben?
Sehr gerne. Mein Name ist Erik Reintjes. Ich bin einer der drei Mitgründer von Miss Pompadour. Bin bei Miss Pompadour verantwortlich für alles, was mit Marke und Marketing und Sales zu tun hat. Und bin selber in dieses ganze Thema Farbe zufällig reingestolpert und durfte aber die letzten 5 Jahre viel lernen und mit unserer Marke wachsen. Und es ist alles sehr, sehr spannend, was wir machen.
Ja, auf jeden Fall. Ihr verkauft ja wirklich unglaublich viel Farbe und das im Do-it-yourself-Bereich, also eure Kunden streichen selber.
Genau, unsere Kunden. Ich werde heute wahrscheinlich das weibliche Geschlecht nennen, weil doch 90% unserer Kundinnen sind weiblich und unsere Kundin streicht selber. Also es ist jede Dose wird, es gibt wahrscheinlich ein paar, die auch einen Maler beauftragen, um zu streichen, aber unsere Kundin streicht selber. Sie streicht alles. Das ist auch so ein bisschen unser Slogan, einfach alles streichen. Sie streicht von der Wand bis zu den Möbeln, bis zu Küchentüren, Holzdecken, alles, was möglich ist. Und wir liefern das Produkt dafür. Genau.
Ja, unglaublich. Ich muss mir unbedingt erzählen, wie das angefangen hat. Aber erzähl mal ganz am Anfang, kommst du aus einem Unternehmerhaushalt oder ist das quasi wirklich wie die Jungfrau zum Kinder?
Ich würde sagen, ich komme aus einem Haushalt von Selbstständigen. Meine Großeltern waren alle selbstständig. Mein Großvater war Unternehmensberater. Mein anderer Großvater und auch meine Großmutter hatten ein Sportgeschäft im Sauerland, was mein Urgroßvater schon gegründet hat. Meine Eltern waren selbstständig mit Modegeschäften, bevor mein Vater dann in die Modeindustrie gewechselt ist. Und für uns ist Selbstständigkeit absolut normal. Und meine Mitgründerin Astrid, über die wir sicher auch öfters noch sprechen werden nachher, die hat sich schon gleich nach dem Abi mit 20 selbstständig gemacht. Und ich habe einmal kurz in die Mittelstandswelt reingeschaut, ja, in die klassische Konzern- oder Unternehmerwelt und habe dann aber, während ich da schon gearbeitet habe, eigentlich schon an meinem Unternehmen im Kopf gebaut und habe es dann auch umgesetzt und so sofort auch selbst in die Selbstständigkeit gesprungen.
Okay, aber sag mal, wo kommt ihr, wo seid ihr aufgewachsen, in welcher Region Deutschlands?
Ich bin geboren in Regensburg. Ja. Meine Familie lebt auch schon seit über 25 Jahren in Regensburg. Aber wir sind so ein bisschen eine herumziehende Familie, weil natürlich früher war es ja klassisch so, wenn der Vater den Job gewechselt hat, ist die ganze Familie mitgegangen. Aber ich persönlich sehe mich schon irgendwie als Bayer und aus Regensburg, auch wenn man es nicht ganz so viel hört. Aber okay. Genau.
Ich hätte ja rein jetzt auch in den Niederlanden vermutet, aber ist gar nicht so als Rheinländer, ne? Ursprünglich.
Genau, meine, ich glaube, Ur-Uroma war Holländerin oder aus der Niederlande, aber meine Großeltern kamen Kölner Ecke. Genau. Und der Name ist nicht so extrem verbreitet. Es gibt einen amerikanischen Stamm und einen kleinen deutschen. Aber genau, es ist sehr verteilt.
Hast du in deiner Jugend schon mit irgendwas gehandelt? Also ist da dieses Unternehmergehen schon durchgekommen? Wir hatten schon wirklich verrückte Sachen, Hamster und Gipsfiguren und was weiß ich nicht alles.
Also ich muss dazu sagen, man wird ja öfters mal gefragt, als was siehst du dich oder was hast du studiert, was hast du gemacht? Und ich bin jetzt so vor 2 Jahren irgendwie für mich zu dem Thema gekommen, dass ich sage, ich bin Kaufmann. Ich habe Kaufmann gelernt, ich habe Einzelhandel im Kaufmann gelernt, noch vor dem Abitur und dann habe ich das Abitur nachgeholt. Und für mich ist Verkaufen irgendwie im Blut. Meine Großeltern haben verkauft, meine Eltern haben verkauft. Es ist was ganz Selbstverständliches für mich. Ich habe jetzt als Kind nicht auf dem Schulhof irgendwelche Dinge verkauft, aber ich war immer getrieben, irgendwann mal was zu machen, wo ich selber was verkaufen kann. So kann man es ganz plump nennen. Und als ich dann die Ausbildung abgeschlossen habe und dann nochmal den akademischen Weg nachgeholt habe, war es für mich aber immer klar, ich möchte ein cooles Produkt verkaufen. Was das Produkt ist, war jetzt für mich nicht relevant. Dass es dann auch Farbe wird, ist ja auch, kommen wir gleich noch drauf, eher Zufall. Aber das heißt, ich habe mich auch als Kind schon immer interessiert, vor allem jetzt, weil meine Eltern auch in der Modeindustrie waren. Mode immer sehr wichtig für mich. Läden angeschaut, mit meinem Vater irgendwie durch Bozen gelaufen und Modegeschäfte angeschaut. Irgendwie als Freizeitbeschäftigung. Also dieses ganze Thema war schon immer irgendwie relevant. Mhm. Und ich habe auch immer gesucht. Ich habe immer nach Geschäftsmodellen gesucht. Und ich glaube, ich bin meinem Freundeskreis damals schon ziemlich auf den Keks gegangen, weil ich irgendwie immer gesagt habe, da kann man doch was machen und kann man nicht daraus eine Firma bauen und so. Also das war schon, ist irgendwie drin. Und scheint in allen in uns drin zu sein,
ja,
in der Familie. Und genau, jetzt haben wir es halt irgendwie auch umgesetzt.
Und du hast aber, bevor du quasi bei Miss Pompadour gelandet bist, hast du einen Abschied nach München gemacht und hast dort gearbeitet, ne, für Mittelständler, auf den Großen.
Genau, ich habe Mode- und Designmanagement studiert, mhm, in München und habe da beim Sporthaus Schuster gearbeitet. Es wird wahrscheinlich, wer sich für Bergsport und Sport im Allgemeinen interessiert, recht bekannt sein. Ist in München so das Haus. Und die hatten damals schon eine Online-Abteilung, recht früh als eigenständiges Modehaus. Mhm. Und während meinem Studium hatte ich mich da beworben und habe dann da erst auf der Fläche gearbeitet, weil ich aus dem Sporteinzelhandel kam und habe Laufschuhe verkauft und bin dann ins E-Com-Team rüber gewechselt. Und da habe ich dann die Leidenschaft für Onlinehandel gesehen oder gelernt, weil ich gemerkt habe, okay, man ist nicht nur regional fixiert, man hat nicht nur einen Verkaufsplatz, du kannst jeden Kunden oder jede Kundin in Deutschland erreichen. Und so bin ich überhaupt in dieses ganze Thema online gefallen.
Und ich glaube, während du in München warst, haben ja deine Mutter und deine Schwester bereits den Laden, weil es ursprünglich war ja ein Ladengeschäft,
ja,
das ist ja
genau.
Witzige, du hast ja quasi die Old Economy dann gegen die New Economy getauscht.
So ist es.
Hatten die schon den Laden?
Genau, es war so, dass meine Mutter und meine Schwester schon ein Unternehmen gegründet hatten in der Gastronomie. Meine Schwester und Mitgründerin ist auch gelernte Hotelfachfrau, die hat im Bayerischen Hof in München gelernt und ist dann gleich in die Gastronomie gegangen, aber in der Selbstständigkeit mit einem Coffeeshop. Das haben sie dann nach 10 Jahren beendet und haben dann, weil das auch Menschen sind, die nicht stillsitzen können, ein Geschäft eröffnet. Ein Concept Store würde man das jetzt nennen. Das war so die Hochphase des Shabby Chics. So Möbel weiß gestrichen, abgeschlagen, französische Accessoires, Teller, alles für zu Hause. Ne? Und das war, das Geschäft hieß Pompadour. Das war in Regensburg in der Altstadt. Man muss dazu sagen, Regensburg ist ja Weltkulturerbe, ist eine sehr beliebte Stadt bei Touristinnen und Touristen. Und dann war das auch so ein bisschen so ein Magnet für Touristen, die da hingekommen sind. Und meine Mutter und meine Schwester sind in der Zeit oft nach Frankreich gefahren oder hatten auch schon Lieferanten, die aus Frankreich gekommen sind und alte Möbel vorbeigebracht haben. Und die zwei haben die dann aufgearbeitet und weiterverkauft. Und zum Aufarbeiten brauchte man Farbe.
Mhm.
Und das war dann das erste Mal, dass wir mit dem Thema Farbe in Verbindung gekommen sind. Und als ich dann mein Studium beenden wollte, gab es die Möglichkeit, in diesem Abschluss, es war eine Privatuni, eine Arbeit zu schreiben oder ein Unternehmen zu gründen, ein fiktives, dass man dann sozusagen lernt, was braucht man, Businessplan schreiben und so weiter. Und da habe ich für mich gesehen, okay, jetzt mache ich es einfach und bin auf die beiden losgegangen, habe gesagt, ich mache das jetzt für den Abschluss, aber nicht fiktiv, sondern lass doch ein Unternehmen gründen. Das gab es natürlich schon durch den Laden, aber wir haben dann den Laden als Online-Shop umgesetzt und das war, und da ist dann auch unser dritter Gründer mit reingekommen, der Niklas Lütteken, mit dem ich nicht verwandt bin, aber den ich auch schon kenne, seit ich 16 bin, der schon Online-Shops und Webseiten gebaut hat, seit er 11 war im Endeffekt. Also das ist damit hat er sein Studium finanziert, der hat in München Maschinenbau studiert. Und da habe ich ihn gefragt, hast du nicht Lust, uns den Shop zu bauen? Und ich mache das Marketing und meine Schwester hat im Endeffekt den Laden und die Ware, weil wir haben dann einfach die Ware genommen und haben sie dann 1:1 in den Shop gepackt und haben sie verkauft. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben nichts verkauft. Also es war jetzt,
genau.
Wir wussten ja nicht, was braucht man, um ein E-Commerce-Business aufzubauen. Wir haben gedacht, wir machen den Shop online und dann kommen Leute vorbei, wie das im stationären Handel ist.
Ihr habt 20,
das gibt's ja nicht.
Ihr habt eigentlich 20 Jahre später, also Online-Shops gibt es ja schon seit 1990 irgendwie.
Genau.
Ihr habt super spät einen Online-Shop gebaut. Dann auch noch versucht, Dinge zu verkaufen, wo die McKinsey-Studie quasi sagt, Farben lassen sich online nicht verkaufen? Oder? Also ihr habt eigentlich komplett gegen den Strom gearbeitet.
Genau, man muss es vielleicht noch ein bisschen zurückschrauben, weil da haben wir dann noch diese ganzen Accessoires und so verkauft. Also man hätte sagen können, warum macht ihr das denn jetzt noch? Es gibt ja Westwing.
Genau.
So, jetzt in keinster Weise vergleichbar, aber die hatten dasselbe Produktsortiment. Und dass diese Farbe dann am Ende bleibt, das kam dann, weil der Shop stand und ich bin dann gewechselt in die Textilindustrie nach dem Studium und meine Schwester und meine Mutter haben den Laden geschlossen, weil unsere Mutter schwer krank geworden ist. Und sie hatten ja diese Farbe im Laden verkauft. Und wir hatten Kundinnen, die dann ihre Küche gestrichen haben und dann nach 2 Jahren gekommen sind und gesagt haben, ich muss mal was ausbessern. Und dann hätte es den Laden nicht mehr gegeben. Und dann hat meine Schwester gesagt, lasst mir mal den Online-Shop. Wir tun nur die Farbe da rein und dann können die Kundinnen einfach nachbestellen, wenn sie was brauchen. Das war eher so ein Backup.
Das war aber nicht eure Farbe, das war Farbe von einem Hersteller aus
den
Niederlanden,
glaube ich. Genau, das ist eine Marke aus den Niederlanden, Painting the Past, die gibt es auch immer noch. Mhm. Genau, und dann gab es ein paar Zufälle, auf die wir sicher gleich kommen werden, wo dann aus diesem Backup-Shop ganz schnell sich das Ganze gedreht hat, so dass wir der größte Einzelhändler von dieser Marke waren. Ne?
Okay.
Das muss man dann, und so, daraus ist das Ganze entstanden. Also es war nie, wir kommen nicht aus einer Farbindustrie, wir haben keine Industrie, wir kommen nicht aus der Farbbranche, wir haben nichts weiterentwickelt, sondern wir haben von null das Ganze zufällig aufgebaut. Das kann man ganz einfach so sagen und ehrlich sagen. Es ist ganz viel Zufall und ganz viel Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Werbung.
Heute mal wieder Werbung in eigener Sache. Mein Unternehmen Edsel mit Sitz in Berlin bildet bereits seit mehr als 15 Jahren aus und in dieser Zeit konnten mehr als 40 Azubis ihre Ausbildung bei uns beenden und die meisten von ihnen arbeiten noch heute bei uns. Auch dieses Jahr suchen wir wieder neue Azubis. Das heißt, wenn du eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation oder den E-Commerce-Kaufmann, Kauffrau machen willst oder vielleicht lieber entwickeln möchtest und bei uns als Anwendungsentwickler oder Systemintegrator arbeiten möchtest, dann bewirb dich jetzt auf einen der Ausbildungsplätze. Eine Übersicht darüber findest du unter edsel.de/jobs oder indem du eine E-Mail schreibst an liebe Malinda an jobs@edsel.de und den Rest erfahrt ihr in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, euch kennenzulernen und ich sage, bis bald.
Werbung Ende.
Und ihr hattet von Anfang an als Zielgruppe, also Frauen, do it yourself, das hat sich irgendwie so ergeben.
Genau.
Alte Möbel aufarbeiten, Küche streichen, es muss einfach sein, es muss aus sich selbst heraus funktionieren. Also ihr habt auch immer sehr viel Wert gelegt auf eine hohe Farbqualität.
Absolut.
Es muss zum Schluss Dose aufmachen und losstreichen sein. Das ist das Thema.
Genau, das ist das Allerwichtigste. Warum ich dann auch meinen alten Job oder warum ich den dann auch aufgegeben habe und dann auch wirklich voll in die Firma eingestiegen bin, war, dass ein englischer Produzent auf uns zugekommen ist durch Zufall, der auf den deutschen Markt kommen wollte. Firma Mylands heißen die, ist so der drittgrößte im englischen Markt, sehr hochwertig und hatten jemanden gesucht, der diesen Vorgang des Dose aufmachen, pigmentieren und mischen in Deutschland macht und dann diese gemischten Farben an ihre Händler schickt. Dadurch wollten die verhindern, dass sie gleich mit einem großen Lager in Deutschland anfangen müssen. Und durch einen Kontakt aus dem Laden noch, der das dann vertrieben hat, ist das entstanden. Und da haben wir gesagt, okay, das ist jetzt mal ein Business Case. Da gehen wir jetzt mal all in, weil dann haben wir schon mal die Farbe für die Händler. Wir können online ein bisschen größer wachsen. Wir haben eine bessere Marge und so ist das Ganze entstanden. Man muss, glaube ich, nicht aus dem B2B-Case ist gar nichts geworden.
Klar.
Aber da haben wir dann das Thema das erste Mal wirklich ernst genommen und hatten dann diese holländische Marke. Wir hatten die englische Marke, haben noch eine deutsche Marke dazu genommen und haben dann diese Farbe online verkauft und sind dann extremst schnell gewachsen durch ein paar Social Media Zufälle auch, muss man auch ganz klar so sagen. Und dann, während Corona, als wir explodiert sind, haben wir uns dazu entschieden, wir müssen jetzt eine Eigenmarke werden. Weil die Marken sind nicht, man muss dazu sagen, die Farbbranche ist extrem alt, langsam, hat das E-Commerce-Game auch bis heute nicht verstanden.
Also die Farbbranche ist Brillux, Caparol, Alpina.
Genau.
Das sind so die Marken.
Diese kleinen Marken, wo wir jetzt auch mit unterwegs waren, aber die auch schon seit 100 Jahren Farbe produzieren, aber nie verstanden haben, dass man vielleicht mal Dosen auch schnell durchschieben muss und nicht nur palettenweise liefern und so weiter. Ne? Daraus ist das Ganze entstanden. Und während Corona, als dann Lieferschwierigkeiten kamen und wir gemerkt haben, dass die Firmen langsam sind und so, dann haben wir angefangen, unsere Eigenmarke zu bauen. Und das ist jetzt, wo wir jetzt stehen, Miss Pompadour, die Farbmarke Miss Pompadour. Genau.
Ich fasse mal so ein paar wesentliche Sachen zusammen. Ihr habt keinen Laden mehr.
Nein.
Ihr verschickt diese Farbe durch, also nach Deutschland, Frankreich, Holland. Österreich, Holland.
Schweiz.
Schweiz, okay, also seid in 5, 6 Ländern auf jeden Fall aktiv. Und diese Farbe wird verstrichen von Leuten, die einfach den Wunsch verspüren, sich inspirieren lassen haben, auch bei Facebook, Instagram und Co. von so Vorher-Nachher-Bildern, die einfach schnell etwas verschönern möchten. Und es darf auf keinen Fall schief gehen.
Genau.
Das wiederum, ihr habt selber keine Farbfabrik in dem Sinn, also ihr seid ja keine Farbhersteller, sondern ihr habt am Ende des Tages eine Eigenmarke geschaffen mit Miss Pompadour.
Genau.
Da musst du mir mal erzählen, wie funktioniert so Farbe? Ihr habt ja ein Lager.
Mhm.
In diesem Lager, wie groß muss ich mir sowas vorstellen? 800 Quadratmeter, 1600, 600 Quadratmeter?
Es sind 4 Lager insgesamt jetzt, okay. Aber unser Umschlagslager, so nennen wir das, das ist unser D2C-Lager. Da haben wir die ganzen Packtische drin und die Mischmaschinen. Und Mischmaschine darf man jetzt nicht denken, dass das große Mischer sind mit einem Löffel, die rumrühren, sondern man kennt das aus dem Baumarkt. Der Fachbegriff ist Tinting Machine und das sind einfach Computer, unter die die Dose geschoben wird. Dann werden Pigmente eingeführt, dann wird das Ganze gerüttelt und dann hast du den Farbton aus deiner Kollektion.
Ja.
Und es ist so, dass wir unsere Top 5 bis 6 Farbtöne, die sind bei uns ready mixed. Das heißt, die werden wirklich in der Fabrik schon zusammengemischt mit unserer Rezeptur und unserem Farbtönen. Die kommen rein, die werden sofort wieder rausgeschossen.
Was sind das für Töne?
Das sind 2 Weißtöne, 2 Grautöne, 2 Beigetöne und ein Grünton.
Und wenn ich es mir richtig gemerkt habe, machen diese Töne 60, 70, 80% der Bestellung aus.
Kann man
ungefähr
so sagen.
Die Deutschen sind echt langweilig, was Farben angeht.
Was krasse Farbe angeht, sind sie sehr langweilig. Man muss dazu sagen, jetzt haben wir 96 Farbtöne in der Kollektion, in der Miss Pompadour Core Kollektion. Wir haben ja 3 Marken, also Miss Pompadour einmal streichen, Little Pomp, das ist die Kinderzimmerfarbe und Cozy Colors, das ist so die DIY, ich hole mir ein Möbelstück auf dem Flohmarkt und restauriere das so ein bisschen.
Also wir reden von Wandfarbe, von Holzfarbe.
Lack, nennen wir es einfach Lack, weil mit diesem Lack kannst du alles streichen von Kunststoff, Holz, alle Oberflächen, die jetzt nicht ganz extrem sind. Ja,
wir reden von Inhouse-Farbe, also Innenfarben, nicht draußen.
Genau.
Und es gibt einmal Lacke, also etwas widerstandsfähige, alte Kommoden streichen, Türen streichen und Co. Und es gibt auf der anderen Seite klassische Wandfarbe.
Genau, klassische Wandfarbe, 2 Qualitäten. Beziehungsweise es sind jetzt auch mehr, weil wir mehrere Marken haben. Also es gibt auch die Little Pomp Wandfarbe und auch die Cozy Colors Wandfarbe. Aber jetzt in unserer Einfach-Streichen-Kollektion, da ist es die wertvolle und die nützliche. Die eine ist sehr nachhaltig, komplett konservierungsstofffrei, auch in der Pigmentierung. Und die andere zum Beispiel ist 100% abwaschbar. Ne, das sind so USPs, die Farben haben und so ist die Kollektion ein bisschen aufgeteilt.
Du sagst gerade nachhaltig, die Farben sind alle nachhaltig. Also wir reden auch so nachhaltig, wie Farbe eben sein kann, aber diese ganz fiesen Sachen, Konservierungsstoffe und Co.
Das ist alles vorbei, das gibt es natürlich schon noch bei ganz günstigen Farben. Man muss sagen, Farbe ist immer ein Produkt, bei der du den Preis siehst an der Qualität. Du kannst Farbe nicht billig herstellen und sie funktioniert genauso gut wie eine, die hochwertig hergestellt ist. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass die Qualität stimmt. Und Farbe ist, da muss man jetzt Nachhaltigkeit definieren, aber die Farbe heutzutage ist so gut, dass du sie verstreichen kannst und in derselben Nacht im Raum schlafen kannst und jetzt keine Angst haben musst, dass du dich da vergiftest. Genau, das ist nicht mehr der Fall. Aber es ist natürlich immer noch ein Chemieprodukt, was produziert wird, was Rohstoffe verbraucht. Und deshalb, wir zum Beispiel nutzen den Begriff Nachhaltigkeit überhaupt nicht. Weil wir sagen, es muss selbstverständlich sein, dass das Produkt immer State of the Art ist. Und wenn sich ein Ticken verbessert geht, ziehen wir sofort nach. Und die Kundin interessiert es inhaltlich auch nicht. Und ich finde es halt schmarrn zu erzählen, dass wir mit Quellwasser arbeiten, weil daran ist nämlich nichts nachhaltig, sondern dass einfach die Produktion passt, dass wir Made in Germany produzieren, kurze Lieferwege. Nachhaltigkeit ist genauso, dass du ein guter Arbeitgeber in der Logistik bist. Also es muss ein Gesamtpaket sein von A bis Z. Und deshalb sage ich auch ungern nachhaltige Wandfarbe, aber sie ist von ihren Eigenschaften weit ökologischer als die andere zum Beispiel. Ne?
Okay, und das heißt, ihr habt jetzt quasi 60-70% ist fertig angemischt.
Genau.
Die dreht ihr relativ schnell raus. Auch die Farbe steht bei euch nicht Monate und Jahre. Hohe Umschlagshäufigkeit.
Absolut.
Der Kunde sieht etwas, die Kundin bestellt etwas und verstreicht es auch sehr, sehr schnell.
Ja.
Dafür muss nichts geschüttelt, nichts aufgerührt werden.
Nein.
Das ist wirklich super easy.
Ja.
Das muss auch alles den normalen Postboten standhalten, der die Dinger durch die Gegend feuert.
2,5 Meter Fallhöhe, wie DHL so schön sagt.
Okay, 2,5 Meter Fallhöhe.
Wenn du 2,5 Liter Eimer drin hast im Paket, da ist schon ganz schön Bums hinter. Ja. Aber gut, kriegen wir hin.
Wie lange gibt es den Online-Shop schon?
5 Jahre.
5 Jahre erst?
Ja.
Wie viel Farbe verkauft ihr heute? In welcher Dimension spielt sich das ab? Mitarbeiter, Umsatz, welcher Größenordnung? Was macht ihr alles?
Also wir haben jetzt 135 Mitarbeiterinnen. Wir machen die Logistik auch selber, das muss man dazu sagen. Also es sind ungefähr 55 Leute in der Logistik und dem, vielleicht um das gerade noch kurz zu beenden, weil ich ja noch schon von diesen Maschinen angefangen habe. Das sind diese Pigmentmaschinen. Das heißt, wir haben ja diese Farbtöne, die ich vorhin erklärt habe, die wir durchschieben und dann haben wir ja trotzdem 96 Farbtöne in der Kollektion und wenn jetzt eine Kundin ein bestimmtes Blau bestellt, wo wir vielleicht am Tag 4 Dosen von verkaufen, würde es sich ja nicht lohnen, in unserer Logistik davon 3 Paletten hinzustellen. Deshalb kriegen wir damit recht wenig Lagerplatz hin, weil wir jeden Farbton anmischen dann.
Okay, das heißt, es gibt 1 oder 2 Grundfarben weiß und transparent, genau, sagtest du, glaube ich, im Vorgespräch.
Genau.
Davon habt ihr eben tausende Dosen da.
Genau.
Und ihr könnt die in eine Maschine reinstellen, könnt sagen, da muss jetzt die Farbe rauskommen, dann kommen Pigmente dazu, es wird aufgerüttelt.
Genau, und dann an die Kunden verschickt.
Zugemacht
an Kunden. Und deshalb brauchen wir auch 55 bis 60 Leute in der Logistik, weil wir im Dreischicht-System pigmentieren und natürlich verschicken. Und auch samstags. Ne? Also es läuft bei uns komplett durch. Jetzt kann man sagen, das ist sehr aufwendig. Ihr könntet euch ja auch einfach jeden Farbton vorgemischt hinstellen. Aber dann brauche ich natürlich 30.000 Quadratmeter Lagerfläche und habe viele Farbtöne, die auch einfach erstmal rumstehen. Habe ein total hochgebundenes Kapital. Macht für uns überhaupt keinen Sinn.
Ihr macht jede Dose aber auf, die nicht fertig gerührt ist.
Wir machen jede Dose auf, ja.
Also genau, nicht jede neunte, jede zehnte irgendwie, aber...
Genau. Wir machen jede Dose auf. Das heißt natürlich, wir müssen, wenn wir neuen Umsatz steigern, also wir wachsen jetzt schon wieder diesen Monat um 80%. Das heißt, wir müssen natürlich extremst heiern die ganze Zeit, weil wir müssen das.
80%.
Also dieses Jahr werden wir ungefähr bei 68% rauskommen zum Vorjahr. Und letztes Jahr war es sogar noch ein bisschen höher.
Mitten in der Krise, die ja auch die Farbbranche trifft.
Ja, das ist das Schöne. Wir haben ein sehr krisenpositives Produkt.
Aber eigentlich ja nicht. Farbe ist ja aktuell.
Doch, weil.
Ja, erzähl.
Man muss sich ja überlegen, dass unsere, also ganz klassisches Beispiel, das erzähle ich ganz oft. Junge Familie erbt das Haus der Oma aus den 80ern. Das ist, glaube ich, gerade ein Fall, der extremst viel passiert. Diese junge Familie hat natürlich aktuell nicht die Möglichkeit, für 250.000, 300.000 Euro das Haus Kern zu sanieren. Kredite kriegt man auch nicht mehr so geil. Also überlegen sich, was kann man machen. Dann kommen wir rein, feuern auf allen Kanälen und zeigen, was man mit Farbe machen kann. Und dann haben wir diese klassische Eichenküche, super Schreinerarbeit, die wird noch 20 Jahre halten, aber sie ist halt braun. Die wird gestrichen, die Tür wird gestrichen. Das ganze Zuhause wird mit unseren Farben renoviert. Und das ist dieser ganz klassische, so ein ganz klassischer Use Case bei uns.
Und das sehen eure Kunden, weil ihr auf Facebook und Instagram Gruppen habt, die hunderttausende Follower haben.
Wir haben riesige Communities, also jetzt auf Facebook die Gruppe, das ist so der Klassiker, ist natürlich nur noch ein kleiner Teil, aber so sind wir entstanden. Wir haben damals eine Facebook-Gruppe gegründet mit dem Titel DIY Streichen mit den Farben von Miss Pompadour.
Ja.
Das war die Zeit, als Facebook Gruppen extremst gepusht hat. Das war so um 2018 rum, um wieder ein soziales Netzwerk zu werden. Und dann hatten wir innerhalb von 3 Wochen irgendwie 4.000 Leute da drin und meine Schwester hat Sachen gestrichen, hat sie reingepostet, hat geschrieben, dass sie das mit dem Farbton gestrichen und dann kamen so die Fragen drunter. Mit welcher Marke geht das? Welchen Farbton hast du genutzt? Wie hast du das gemacht? Das habe ich dann moderiert und dann habe ich am Ende den Link unseres Shops reingesetzt. Also ich habe sozusagen eigenes Affiliate gebaut, wenn man das so sagen will, über die Facebook-Gruppe. Und so sind wir entstanden. So ist das Ganze. Dann waren es 4.000 Leute, dann waren es 10.000 Leute, jetzt sind es irgendwie 100.000 Menschen, die allein in dieser Gruppe sind.
Nur bei Facebook.
Nur bei Facebook, genau. Jetzt haben wir jetzt natürlich die Facebook-Seite selbst auch weit über 100.000. Instagram haben wir 350.000 Follower. YouTube, ziemlich große Community. Aber diese ganzen Kanäle bespielen wir, weil wir ja immer zeigen müssen, was kannst du mit unserem Produkt machen? Wie einfach kannst du es machen? Und du willst ja dieses Gefühl haben, okay, ich will streichen. Und um zurückzukommen zu der Krise, unsere Kundin kauft sich jetzt gerade keine neue Küche. Sie kauft sich keine neuen Türen. Sie sagt, ganz viele Kundinnen von uns streichen Badfliesen. Klassiker. Bahama-beige Fliesen von der Oma noch. Ja? Die streichen die Fliesen und sagen, ich bin jetzt für 3 Jahre, habe ich ein super cooles Bad. Und wenn ich dann das Geld habe, dann renoviere ich es neu.
Moment, ihr kann mit eurer Farbe Fliesen streichen?
Super easy, ja.
Das ist der Lack dann.
Heizkörper, das ist der Lack, genau.
Heizkörper kannst du
streichen.
Fliesen.
Kannst du alles streichen, klar. Ist alles wasserbasiert, unsere Lacke. Das heißt, auch beim Heizkörper kein Problem. Viele Malermeister werden jetzt aufspringen, wenn welche zuhören. Aber das ist im Endeffekt, das Produkt weiß ja nie, worauf es gestrichen wird. So sage ich das immer. Sondern es ist Farbe, die wird verstrichen. Ob das jetzt eine Fliese ist oder eine Kunststofftür oder ob das jetzt ein Küchenmöbel ist, ist der Farbe ja wurscht.
Ja,
aber sie hält natürlich genauso darauf. Und deshalb sind wir krisentechnisch eigentlich super. Uns gibt es ja nur in der Krise. Wir sind in Corona entstanden. Danach kamen die nächsten Krisen. Jetzt haben wir die Ukraine gehabt. Das heißt, wir kennen es gar nicht anders und wir wachsen immer weiter in diesem Bereich.
Und das heißt aber, dieses Shishi, ich meine, der Malermeister sagt ja trotzdem, ich muss einen Voranstrich machen, ich muss einen Tiefengrund machen, ich muss die Tür vorher spachteln und Co.
Klar muss er das. Arbeitszeit.
Okay, aber ihr habt auch quasi eine Grundierung, ihr habt auch einen Spachtel.
Genau.
Also wenn grobe Abplatzungen sind, kann man schon vorarbeiten.
Ja.
Aber es ist wirklich so, wenn die Kundin einigermaßen handwerklich begabt ist oder der Kunde, dann bekommt er das auf jeden Fall hin.
Er kriegt, also sie und er und alle, die streichen wollen, kriegen das hin. Das ist unser höchstes Credo. Wir haben 2 Regeln. Ist es einfach für die Kundin und verkaufen wir dadurch eine Dose mehr? Das sind unsere zwei Firmenregeln. Und wenn wir die Produkte weiterentwickeln, wenn wir die Rezepturen weiterentwickeln, wenn wir überlegen, ob wir neue Produkte mit ins Sortiment aufnehmen, es muss immer so einfach wie möglich sein. Das ist das Allerwichtigste, weil unsere Kundin hat Angst. Sie hat Angst, das Projekt zu versemmeln. Ja. Sie sieht bei einer Influencerin, die hat ihre Küche gestrichen. Dann kommt sie in unsere Facebook-Gruppe und dann streichen ganz viele Küchen. Und dann ist immer noch die Frage, geht das wirklich? Kann da was schiefgehen? Dann rufen sie in unserer Kundenberatung an, schicken uns WhatsApps. Wir haben manchmal, dass wir eine Kundin über 3 Monate beraten. Also wir sind zum Beispiel extrem stark in der WhatsApp-Beratung. Das haben wir schon vor 6 Jahren angefangen, ganz am Anfang. Das haben wir auch so natürlich aus uns rausgemacht. Und die Kundin schickt uns dann Fotos vom Projekt. Sie schickt uns Sprachnachrichten, sie schickt uns Videos. Und unsere Kundenberaterin, da sind wir jetzt bei 28 Festangestellten, die nur Kundenberatung machen, die müssen dieser Kundin die Angst nehmen, dass sie sich rantraut an das Projekt. So, und wenn das dann nicht funktionieren würde, sind wir ja...
ja.
Also man kann mal unsere Bewertungen im Shop anschauen. Wir sind immer noch nach 6 Jahren über 4,9.
Wow.
Wenn das nicht funktionieren würde, dann wären wir ja sofort judgeable sozusagen. Ja. Ne? Und in der Community wird ein Shitstorm losgehen. Es würden Videos gehen, wie es nicht funktioniert. Und deshalb ist das Allerwichtigste, die Dose muss funktionieren. Es muss das Beste in der Dose drin sein. Alles andere wäre katastrophal.
Und das kannst du aber wiederum durch ein gutes Produkt, kannst du das leisten. Also du kannst die ganze Unfähigkeit, ich bin ja selber auch kein guter Maler, du könntest meine ganze Unfähigkeit quasi kompensieren durch die Güte des Produktes.
Absolut.
Wie seid ihr zu diesem guten Produkt gekommen? Ich meine, das ist ja ein Thema. Ihr habt ja am Anfang, habe ich gehört, ihr habt erst aus Farbe aus den Niederlanden vertrieben. Dann wollte jemand unbedingt nach Deutschland, dann habt ihr seine Farbe vertrieben. Am Ende des Tages bist du ja Farbbezieher. Du bist kein Maler und Lackierer und Chemiker bist du irgendwie auch nicht. Das heißt, du konntest gar nicht sagen, was eine gute Farbe ist. Also habt ihr immer für andere vertrieben.
Ja.
Und dann irgendwann hast du gesagt, es kam Corona und da habt ihr gesagt, wir brauchen unbedingt eine Eigenmarke. Wie kommt man da hin? Wer hat euch dabei geholfen?
Auch wie immer der Zufall. Wir sind dann innerhalb von einem Jahr irgendwie 3-mal umgezogen, weil wir so schnell gewachsen sind und saßen dann in unserem neu umgezogenen Raum gerade und ich habe zu meiner Schwester gesagt, wir brauchen eine Eigenmarke, das geht nicht, wir können nicht für die anderen dauernd den Kopf hinhalten, uns hier während Corona, also wir haben jeden Tag 14, 16 Stunden durchgeackert, die Baumärkte waren zu, jeder wollte streichen, wir waren die Einzigen, die online wirklich da waren, wir haben uns wirklich runtergeackert, es gibt so eine Geschichte, wir hatten nicht genug Geld am Anfang für Füllmaterial, für Pakete, da haben wir dann so eine Schreddermaschine gekauft, wo man so alte Kartonagen reintun kann, dann bin ich jeden Supermarkt abgefahren abends, dann gab es immer den Frischfreitag, nennen wir das, da war ich dann in einem russischen Supermarkt, und freitags wurde immer die Lachslieferung gebracht. Mhm. Und dann bin ich durch den Papierdings durchgegraben und habe dann die Kartonagen rausgeholt, damit wir Füllmaterial haben. Also wir haben, ich würde mal sagen, in diesen 1,5 Jahren haben wir uns wirklich aufgearbeitet, aber immer für andere. Und da habe ich gesagt, die haben uns aber dabei nicht mal gut unterstützt, sondern die haben überhaupt nicht den Ernst der Lage erkannt, sie haben Corona nicht erkannt. Ich weiß noch, dass ich bei dem englischen Produzenten angerufen habe, gesagt, schickt uns alles, was ihr habt. Es wird ein Lockdown kommen. Und er hat gesagt, nee, da kommt nichts. 2 Tage später war England dicht. Und dann haben sie uns noch irgendwie 20 Paletten geschickt. Und dann haben wir von Deutschland aus wieder Dosen an ihre Kundinnen geschickt, weil die selbst ja nicht mehr, die durften ja nicht mehr arbeiten in England. So. Also es ist alles total zusammengebrochen. Da habe ich gesagt, wir brauchen eine Farbmarke. Und dann hat meine Schwester ein altes Verzeichnis der Fachmesse Farbe durchgeschaut und hat einfach jedem eine E-Mail geschrieben. Und es hat einer geantwortet. Es war ein Produzent aus Holland und der Vertreter, der Deutsche, war ganz neu da. Mhm. Der hat geantwortet, der hat gesagt, ich bin morgen bei euch, ist gekommen und hat gesagt, okay, ich muss das ein bisschen schauen, müssen wir machen und wir haben das und das Produkt. Und ich rede mal mit in Holland mit denen, ob die da Bock drauf haben. Und dann hat er irgendwie 2 Tage später angerufen und hat gesagt, okay, wir machen das, ich brauche aber in 4 Wochen das Etikett. Und dann habe ich irgendwie über einen alten Kumpel eine Grafikdesignerin gefunden, die uns dann unser Etikett gebaut hat. Wir haben das ganze Branding innerhalb von 4 Wochen durchgezogen, haben alles hingeschickt, dann haben die es produzieren angefangen. Der Vertreter arbeitet übrigens heute für uns, ist ganz lustig. Der macht unser B2B-Bereich, baut er gerade mit auf. Der hat dann mal zu mir gesagt, Erik, wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich sofort meinen Job wieder verloren, weil der halt dieses Risiko mit uns eingegangen ist. Genau, und so ist das entstanden. So haben wir, dann haben die das produziert und dann haben wir angefangen mit 8 Farbtönen vorgemischt, also ready mixed und haben eine ganz kleine Kollektion rausgebracht und haben dann sukzessive alles umgebaut. Dann haben wir die erste Marke rausgenommen, haben unsere Kollektion vergrößert, dann haben wir die zweite Marke rausgenommen, haben eine weitere Eigenmarke reingesetzt, haben dann, es klingt alles super crazy, weil es halt wirklich nur 5 Jahre ist, aber haben dann alle anderen rausgetan, die noch Fremdmarke waren und dann waren wir nur noch Miss Pompadour.
Genau, aber ihr habt ja...
Innerhalb von zweieinhalb Jahre hat dieser Switch gedauert.
Aber insgesamt. Bei dem Niederländer habt ihr quasi seine Farbe bestellt und habt gesagt, das ist jetzt Miss Pompadour-Farbe, musstet euch auf seine Farbkompetenz verlassen. Genau. Aber ihr habt ja irgendwann den Spieß umgedreht und habt euch ja jemanden mega Kompetentes dazu geholt, der quasi eure Farbe mit euch gebaut hat.
Genau, also das sind dann so Dinge, die später dann passiert sind. Wir haben ja in dieser Zeit, während Ende Corona, haben wir die ersten Investoren mit reingenommen. Mhm. Da war es so, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal lernen, wie E-Commerce eigentlich wirklich funktioniert. Und haben dann mit dem Sven Rittau und seinem Investment-Vehikel, die sind dann bei uns reingegangen.
Ganz liebe Grüße an Sven an der Stelle.
Und uns ging es da nicht ums Geld. Wir hatten nie Geldprobleme, beziehungsweise wir brauchten das Geld nicht, um extrem schnell zu wachsen, sondern das haben wir immer aus dem Laufenden gemacht. Wir haben
Ihr habt das Geld auch bis heute noch rumliegen, hast du mir vorhin erzählt. Es liegt
bis heute noch rum, genau. Und es war uns nicht wichtig, da Geld einzusammeln, um das Wachstum zu beschleunigen, sondern wir wollten das wissen. Also es ist wirklich Smart Money, wie man so schön sagt bei uns. Hat uns super weitergebracht. Das ist bis heute wirklich eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und dann im zweiten Schritt haben wir gesagt, okay, wir haben das E-Commerce-Wissen, wir haben das Wachstum, jetzt müssen wir was am Produkt tun. Und sind dann auch durch Zufälle zu Kontakten gekommen zu einem deutschen Unternehmen, 130 Jahre alt, die eigentlich im Bergbau sind, dessen Produkt aber in jedem Farbprodukt dieser Welt drin ist. Und
das ist ein Rohstoff.
Ein Rohstoff, quasi. Ist ein reiner Rohstofflieferant, aber mit einer sehr starken Laborleistung.
Wie heißt der Rohstoff?
Kaolin. Der ist zum Beispiel in Porzellan, in Waschbecken, dieses, also alles, was so weiß ist, da ist das drin. Und die haben ein sehr starkes Labor, weil die natürlich alle Rezepturen mal vorher testen müssen, wo ihre Rohstoffe reinkommen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, ihr könnt auch noch bei uns einsteigen. Dafür wollen wir aber die Möglichkeit kriegen, unsere eigenen Rezepturen zu machen. Die Miss Pompadour-Rezeption. Das heißt, alle Dosen, die du jetzt, wir sind jetzt gerade noch mal in einer kleinen Umstellung, aber die du jetzt am Ende des Jahres bei uns öffnest, sind die Miss Pompadour-Rezeptur. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass wir mit jedem Produzenten auf der Welt arbeiten können. Wir haben immer die gleiche Qualität. Es ist immer das drin, was wir sagen, was drin sein soll. Und das gibt uns natürlich einen ganz anderen Push jetzt.
Genau, jetzt ist es eure Farbe. Ihr geht also quasi zu einem, Anführungszeichen, Lohnabfüller.
Ja.
Sagt, in diese Farbe muss Folgendes rein. Da habt ihr wahrscheinlich auch ein Patent drauf oder irgendwas anderes. So, das ist quasi euer Ding. Aber wir haben ja auch das Problem, dass ja in verschiedenen Ländern auch die Farben aus unterschiedlichen quasi Inhaltsstoffen produziert werden.
Genau.
Und das könnt ihr mit denen auch abfangen. Also wenn in Frankreich irgendein Stoff verboten ist, ihr aber zum selben Produkt kommen wollt, dann sagen die auch, dann müsst ihr es so bauen und dann geht es auch in Frankreich.
So ist es. Das heißt, wir sind da komplett flexibel im Produkt. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, das Wichtigste ist immer, die Dose muss geöffnet werden, es muss gestrichen werden, es muss funktionieren. Und das muss in jedem Land der Welt, wo wir sein wollen, auch genauso sein. Man muss dazu sagen, wir sind zu dritt noch mit Abstand immer noch die größten Eigner der Firma. Also wir können alles selber machen, wir können alles entscheiden. Das war uns immer wichtig. Da haben wir jetzt einfach zwei Partner in dem Bereich, wo wir sagen können, okay, das ist ein Wissen, was wir einfach nie selbst bekommen hätten.
Ja.
Man muss ja auch manchmal realistisch zu sich selbst sein. Man kann einfach nicht alles. Und es ist eh schon verrückt, was wir so aus uns selbst gemacht haben. Aber ein Labor kann ich halt jetzt nicht aufbauen. Ne? Und genau, und weil, wie du schon sagst, es ist Lohnabfüllung. Es gibt in Deutschland und im nahen Raum einfach nur 4-5 große Produzenten, die das seit 100 Jahren machen. Wenn ich jetzt anfange, eine eigene Produktionsstraße zu bauen, das wäre Harakiri. Hätte gar keinen Sinn. Und deshalb ist das für uns der richtige Weg so, ja?
Genau, also ihr habt es in 5 Jahren geschafft, 135 Leute anzustellen. Ihr macht knapp 30 Millionen Euro Umsatz, also echt relevant.
Rein D2C-Umsatz, genau.
Seid im Do-It-Yourself-Bereich der Marktführer.
Ja.
Alles andere, was Brillux, Alpina und Co. sind große Konzerne, die auf allen Baustellen dieser Welt, also reden wir über Milliardenkonzerne, das ist ein ganz anderes Game.
Ja.
Ihr seid absolut Asset Light, weil ich sag mal, die Farbe wird ja woanders in ihren Grund. Ihr habt keine Schwermaschinen, keine Kuga-Roboter oder irgendwas anderes.
Vielleicht mal in der Logistik.
Ja, genau. Aber vielleicht mal in der Logistik.
Das ist dann Optimierung, genau, ja.
Und ist auch viel, viel krasser. Alle drei Gesellschafter, und wahrscheinlich bist du Geschäftsführer als Einziger, sind ja alle Geschäftsführer.
Nee, meine Schwester Astrid und ich, wir sind beide Geschäftsführer. Niklas ist Gesellschafter, aber auch wir machen den Laden zu dritt, klar.
Und ihr wohnt alle woanders.
Wir wohnen alle zu anders.
Und das ist crazy, ein Remote-Unternehmen. Also alles, was nicht in der Farbabfüllung und Co. ist, seid ihr in ganz Europa irgendwie verteilt.
Genau, also es ist dadurch, dass wir während Corona entstanden sind und der Niki damals noch für ein Startup in Finnland gearbeitet hat, Starship heißen die, die machen diese Last-Mile-Delivery-Roboter, so kleine weiße, die kennt man vielleicht. haben wir immer gesagt, wir können jetzt nicht alle zu dritt hier sitzen, das geht nicht. Und ich war auch so ein bisschen in einem Alter, ich wollte nicht wieder zurück nach Regensburg, ich war irgendwie lange in München, wollte Großstadt erstmal. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gründen wir so, wie wir sind. Astrid vor Ort, ich in Wien und Niklas in Finnland. Und er hat sein ganzes Tech-Team auch in Finnland. Die ganzen Programmierer, die die App bauen, die den Shop bauen. Wir machen alles in-house. Wir haben keine Agenturen für das ganze Thema. Programmieren auch unsere Logistik-Software selber und so weiter. Das ist halt Niki, muss man ganz klar sagen. Der ist auch einfach einer, das hat uns natürlich auch in diesen 5 Jahren extremst geholfen, dieses Wachstum profitabel zu bestreiten, weil wir einfach alles selber bauen. Ne? Und wenn wir halt sagen, wir wollen jetzt...
Ihr habt eigene Entwickler und alles. Also ja. Der Online-Shop ist komplett auf dem Fuß, was so eure Ideen sind.
Genau, wir haben nur bei der Internationalisierung haben wir uns ein bisschen Hilfe geholt, weil das einfach schnell gehen musste. Da haben wir mal mit einer Agentur zusammengearbeitet. Aber wenn du jetzt unsere App aufmachst und alle Techniken und Shops da drin siehst, du hast alles selber gebaut.
Ich habe vorhin schon die Frage gestellt, App, da muss man kurz erklären, was macht ihr mit einer App? Warum? Farbe, App? Hä? Ich kaufe da eine Farbe und dann ist das Projekt eigentlich vorbei.
Naja, wir sind ja im DIY-Bereich und DIY ist ja sehr, man muss sagen, du sagst jetzt Farbe, aber Farbe ist extremst emotional. Mhm. Unsere Kundin lässt uns mit unserem Produkt in ihr Innerstes zu Hause. Sie lässt sich von uns sehr emotional beraten. Die erzählen uns am Telefon, dass das Kind irgendwie zum Studieren geht, das Zimmer ist jetzt leer, sie wollen das streichen. Das ist brutal emotional. Und sie sind Teil dieser Community. Wir sind einfach sehr community-driven. Das ist bei uns auch nicht nur so ein Buzzword, sondern daraus sind wir ja entstanden. Das ist war ja unser Sales-Kanal, ist ja die Community. Und wir haben gesagt, wir wollen unabhängig werden von den amerikanischen Netzwerken. Politische Dinge, ist man damit einverstanden, was da gerade abgeht und so weiter? Wie können wir das machen? Und der Niki kommt aus der App-Entwicklung. Der hat sozusagen für dieses Startup damals die App gebaut, damit die Kunden dann shoppen können über diese Roboter.
Ja.
So. Und sein großes Anliegen war es, ich baue euch einen geilen Shop, aber ich will auch gleich eine geile App bauen. Und da haben wir gesagt, ja, sicher, mach. Und jetzt holen wir uns diese Community in die App. Also die App ist, haben wir 150.000 User jetzt schon und davon 90.000 täglich. Die sie nutzen.
Das ist nicht dein Ernst. Ja. Du hast 100.000 Menschen täglich in der App drin.
Genau, die bestellen über die App, aber wir bauen da drin jetzt ein Social Media. Also wir kriegen im Monat 13.000 Vorher-Nachher-Bilder hochgeladen in die App. Kundinnen fotografieren ihre Kommode, streichen sie und laden dann das Vorher-Nachher hoch und andere können das bewerten. Mit Emojis zum Beispiel. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, dass Kommentare geschrieben werden können. Und wir wollen sozusagen... Es klingt immer so großartig, ja, wir haben 350.000 Follower auf Instagram, aber das sind nicht unsere Follower. Wenn Instagram morgen sagt, wir machen gar nichts mehr zum Thema DIY, weil das interessiert uns nicht, dann sind die weg. Das heißt, wir müssen ja die Leute zu uns holen und das machen wir gerade in dieser App. Also diese App ist auf der einen Seite unser Shop, wir machen ungefähr 5 bis 6 Millionen Umsatz allein über die App, das ist Retention.
Also 15% des Umsatzes kriegen wir über die App schon heute.
Weil da unsere Retention kommt, die Kundinnen können bei uns Pomp-Coins erarbeiten, das ist unsere innere Währung. Der Warenkorb ist 40% höher, wenn sie über die App kaufen, als über den Shop. Ja, sie kennen sich schon aus, wir können besser Produkte anbieten, wir können das Cross-Selling viel besser machen. Nebenher schaut sie sich noch die Videos an, die wir für YouTube produzieren, da ist unsere ganze Videobibliothek ist drin. Im Endeffekt ist es wie ein Netzwerk. Jetzt müssen wir es nur füllen. Ne? Aber und deshalb ist diese App extremst relevant für uns und deshalb sind wir, ja, wir sind eine Farbmarke, Product First, aber wir sind auch ein Digitalunternehmen. Also wir versuchen diesen ganzen Ballon zu bauen und das jetzt nach Europa zu tragen. Ne? Und am Ende ist die Farbe nur das Vehikel. Das kann man ganz ehrlich so sagen. Das ist gar nicht negativ gemeint.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, das haben wir gerade festgestellt. Ihr wollt nicht Asset Heavy werden, also keine eigene Farbenfabrik übernehmen. Haken dran. Ihr wollt nach Europa?
Noch nicht.
Ja, okay, noch nicht.
Übernehmen ist was anderes. Nein, aber nicht bauen.
Ne? Okay, genau. Auch Haken dran.
Ja.
Jetzt könntet ihr ja auch quasi in der Wertschöpfung im Produkt weiter wachsen. Ich bekomme von euch Farbenlack, haben wir festgestellt. Ja. Ich bekomme von euch auch einen Pinsel.
Genau, wir haben eine Pinselkollektion.
Erzähl mal was zu dem Pinsel, eigentlich von gestaunt.
Genau, das ist der pinke Pinsel. Wenn man wahrscheinlich mal auf unseren Kanal schaut, egal jetzt über welches Netzwerk, wird man ihn oft sehen. Das ist ein Pinsel, der wird in Deutschland produziert, in Ansbach.
Wie alles von euch.
Wie alles von uns, genau. Und wird sogar noch handgestupft. Also die haben das noch als Ausbildungsberuf. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass wir allein von der 50 mm Größe 350.000 Stück davon im Jahr verkaufen. Von also dem Pinsel.
Wie viele Größen gibt es davon?
25, 50, 75, 100 mm.
Okay, also ihr verkauft so knapp 1 Million Pinsel.
Ja, wird mal ungefähr hinkommen, genau. Und dieser Pinsel ist aus einem sehr leichten Holz, sehr flach. 90% unserer Kunden sind weiblich. Wir müssen auch unser Streichzubehör anders denken. Die kann keinen riesen Pinsel bewegen. Mhm. Ne? Und dann hast du natürlich auch die filigranen Sachen. Und er ist super weich, er ist so ein Handschmeichler. Dieses Pink ist ein Statement, Und das ist so unser It-Piece. Also wir haben sozusagen ein Produkt, was es schon lange gibt, nochmal irgendwie cool gemacht. Und dann zahlt die Kundin auch 22 Euro für so einen Pinsel.
Ne? Der Pinsel kostet 22 Euro.
Aber der ist halt so gut in der Qualität. Wir haben Kundinnen, die haben den vor 4 Jahren gekauft und streichen jedes Produkt. Also wir haben ja auch Kundinnen, die streichen 10, 15, 20 Mal. Und die schicken uns immer wieder Bilder vom Pinsel und der sieht, und dann haben wir die Pinselseife dazu und den kannst du einfach weiter benutzen. Das ist, wie man klassisch früher gesagt hat, made in Germany, ein richtig geiles Produkt. Und den streichst du nicht und schmeißt ihn einfach weg, sondern du pflegst den. Das ist dein Miss Pompadour-Pinsel. Und das ist so eine Emotionalität in so einem unemotionalen Produkt. Und die Qualität, wie auch hier wieder, die Qualität muss halt perfekt stimmen.
Also klingt jetzt ein bisschen doof.
Der Produzent ist jetzt leider ein bisschen aus den Angeln gerade, weil der natürlich auch nicht damit gerechnet hat, dass das so abgeht. Der muss jetzt auch anbauen und so weiter.
Aber ihr macht denn den Mittelstand in Deutschland auch glücklich damit?
Wir machen die Fahrbranche glücklich, weil wir jetzt Produktion brauchen. Wir machen solche Mittelständler glücklich, weil die immer mehr verkaufen. Und absolut. Also es war nie unser Ziel, aber wir sind langsam echt stolz, dass wir mit dem Mittelstand in Deutschland zusammenarbeiten, obwohl wir nie Teil des Ganzen waren, so gefühlt. Ne?
Und ist irgendwie der Pinsel auch so ein It-Piece, also besondere Farbe, dann ist ja irgendwie so eine Mischung aus Malerpinsel und Schminkpinsel, weil der muss auch ein bisschen leichter sein und so. Also es ist wirklich so, der liegt gut in der Hand, damit kriegst du jeder hin, du kannst dir Zeit lassen, du gibst also auch viel Liebe rein. Ja. Ihr habt ja auch diese Abstreifgitter, das ist ja auch so ein Produkt, was ihr...
Ja, wir haben die klassische Farbwanne, aber wir haben auch die Farbwanne neu gedacht. Das ist sozusagen, die heißt auch eingetragen als Produkt die Farbwanne, produziert aus 100% recycelten Material aus der Hanf- und Grasproduktion und dann wird da nochmal eine Isolierschicht drüber gegeben. Sie hat bestimmte Griffe, also dass man sie von unten greifen kann, dass man sie von hinten greifen kann, weil unsere Kundin ja auch oft um so ein Möbelstück am Boden rumkriecht und so weiter. Du kannst einen Pinsel ablegen, aber auch eine Rolle gleichzeitig, das heißt, du musst nicht hin und her springen. Also wir haben dieses ganze Produkt neu gedacht, das hat Astrid entwickelt, sind dann zu einem Produzenten gegangen, der dieses Grundmaterial presst und haben gesagt, wir wollen diese Farbwanne und haben die im Endeffekt neu entwickelt, ne? Und haben dann gesagt, okay, let's go. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir jetzt 60.000 Stück von verkauft, einfach nur rein als Mitnahmeartikel. Und in Deutschland werden 8 Millionen Plastikwannen jedes Jahr verkauft. Also es ist so eine Zahl, die wir so ein bisschen recherchiert haben, aber es muss hinkommen. Und das ist halt reines Plastik, muss man ganz klar so sagen. Und wenn wir uns irgendwie über Strohhalme aufregen und hier Plastik und da Plastik, dann kann man es da auch machen. Ne? Und so denken wir das auch. Aber wir sagen jetzt nicht, das ist die nachhaltigste Farbwanne, sondern es ist einfach, wir machen es einfach einmal anders. Und die Kundin findet es gut. Unser anderes Streichzubehör ist auch made in Germany, 100%. Auch recycelter Kunststoff, ist auch ein deutscher Produzent. Und da haben wir zum Beispiel gesagt, wenn man im Baumarkt sich Streichzubehör anschaut, dann ist der oft blau, grün, rot. Das verfälscht doch schon einfach die Farbe, um die es ja eigentlich geht. Also haben wir ein Elfenbeinweiß genommen, auch die Farbwanne. Und dann wirkt die Farbe viel besser, als wenn dein Grün in einer komisch blauen Neonfarbe ist. Und das sind die Details, an denen wir immer arbeiten.
Ihr habt so ein bisschen das iPhone fürs Malen gebaut. Also schon, ihr seid
Produkt. Das wäre ein bisschen zu groß.
Aber ihr seid Produkt da irgendwie, ne? Ihr habt im Endeffekt gesagt, das ist ein Case, der heißt Malen.
Wir sind immer an der Kundin. Und das ist, glaube ich, das, warum ich vorhin gesagt habe, ich bin Kaufmann oder wir sind auch Kaufleute, um diesen alten Begriff zu benutzen. Uns geht es immer darum, die Kundin glücklich zu machen und der Kundin das Beste zu bieten und das beste Erlebnis und die beste Kundenberatung. Kundin first. So, und ich glaube, das ist vielleicht einer der wenigen Dinge, die Amazon der Welt gezeigt hat, was wichtig ist und was gut ist für die Welt, ist, Kunde muss immer an erster Stelle stehen. Und so denkst du dann halt auch die Kundin. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir haben die 2 Leitsprüche. Macht die Kundin glücklich und verkaufen wir dadurch eine Dose mehr. Und das kannst du ja an diese Produkte genau ummünzen. Ne?
Ja genau, aber eigentlich hat ja irgendwie so jeder an den Maler, also ich baue eine Firma, die baut konzipiert neue Farbe. Wir denken Farbe komplett neu. Da hätte ja jeder irgendwie an den Maler gedacht. Jeder an den professionellen Benutzer.
Ja, aber in 10 Jahren werden 40% der Maler nicht mehr existieren.
Genau.
Und die Kundin streicht selbst. Und eine Kundin ist auch nicht bereit, einem Maler 4.000 Euro für ein Wohnzimmer zu bezahlen. Es gibt Kreise, die machen das.
Ja.
Aber unsere Kundin, wir haben die Kundin, die am Zürichsee ihre Villa streicht. Und wir haben die Kundin, die sich diese 36 Euro Lackdose 3 Monate abspart, weil sie Teil von Miss Pompadour sein will und auch ein Möbelstück streichen will. So,
und Vorher-Nachher-Bild hochladen will.
Und das Vorher-Nachher-Bild hochladen will. So, und die wird nicht zu einem Maler gehen. Und der Maler kommt unter 100 Quadratmeter auch nicht. Also das ist ja...
Genau, es kommt noch dazu. Es werden immer weniger Maler. Genau. Die wollen natürlich auch ja die großen Aufträge, nicht die kleinen. Deswegen kommen diese abartigen Preise zustande. Einmal Wohnung durchstreichen, 4.000, 5.000 Euro.
Genau.
Genau diesen Markt adressiert ihr.
Ja.
Also schon sehr, sehr, sehr smart. Also Wahnsinn, dass ihr so eine Community innerhalb dieses gefühlt kleinen Marktes Farbe an Wand habt, das ja ein Riesenmarkt zum Schluss ist, aber eben der industrielle Markt.
Genau, der Bautenmarkt, wenn man alles ineinander nimmt, liegt ungefähr bei 6 Milliarden in Deutschland. Ja. Wenn man jetzt den DIY-Markt rausnimmt, ist das natürlich nicht so hoch, aber trotzdem ist es immer noch verdammt viel Farbe, die benutzt wird in Deutschland. Ne? Und wie gesagt, dadurch, dass jetzt selber gestrichen wird, auch immer mehr. Und da muss man halt die Produkte auch anders denken. Also der Maler zum Beispiel, dem ist es egal, ob Farbe spritzt. Mhm. Der will die Folie auslegen, mhm, Arbeitszeit, der will vor allem schnell streichen, das heißt, es, mhm, kann spritzen, wie es, also der will das schnell durchjagen, es muss schnell trocknen. Unsere Kundin will nicht, dass es spritzt. Das heißt, wir mussten der Industrie auch jetzt erstmal erklären, auch noch vor unserer eigenen Rezeptur, aber auch selbst jetzt mit der Rezeptur, da sind immer noch ganz viele Kämpfe, dass die von diesem Gedanken dieses Malers weggehen und sich überlegen, wer nutzt denn das Produkt eigentlich? Und es nutzt die Endverbraucherin, der Endverbraucher, der eigentlich keinen Bock auf Abkleben hat, der nicht will, dass es spritzt, der nicht will, dass es riecht. Also das ist, glaube ich, der Hauptfaktor, ist kein Geruch und so. Ne? Und so musst du das Produkt entwickeln. Der Maler, der lacht darüber und der Maler geht auf seine Gewährleistung. Das Ding muss 20 Jahre halten, was total in Ordnung ist. Ich will den Job auch überhaupt nicht schmälern, weil die einen Top-Job machen, aber es ist einfach nicht unsere Kundin oder nicht, ja, unser Kunde. Deshalb, ja, müssen wir unser Produkt immer anders denken und es muss anders funktionieren. Und so kommen wir uns eigentlich auch nicht in die Quere.
Nee, da kommt ihr euch nicht in die Quere, aber auch ihr, einfach mal um auch auf ein kurzes Highlight nochmal hinzuweisen, ihr seid ja auch im B2B-Markt aktiv. Also, ja, man findet euch ja heute, glaube ich, in so Wohnaccessoire-Häusern relativ viel, ne?
Genau, es gibt, wir haben uns jetzt ein bisschen für den B2B-Markt, also ein bisschen, wir haben uns jetzt geöffnet für den B2B-Markt. Auch hier muss man sagen, das ist passiert. Also wir haben nicht, mhm, gesagt, next step, ich glaube, der D2C-Markt ist noch so groß in Europa.
Also D2C, Direct-to-Consumer.
Direct-to-Consumer. Ne? Wenn wir das alleine jetzt durchspielen würden, die nächsten 10 Jahre, gibt es genug zu wachsen.
Ja.
Aber es ist durch einen Zufall auch der Möbelverband VME auf uns zugekommen, die Eigenmarke Interliving führen.
Mhm.
Das sind 400 Möbelhäuser im deutschsprachigen Raum, in denen 115 diese Marke Interliving führen und wir haben eine Exklusivpartnerschaft sozusagen gemacht, dass wir eine Farbkollektion mit Interliving rausgebracht haben. Interliving hat das gemacht, um uns, um unsere Kundin zu kriegen und wir haben jetzt in jedem dieser Häuser die Möglichkeit, unser Produkt zu verkaufen. Wir haben ein eigenes Display dafür konzipiert, das steht in jedem Haus und die Häuser streichen auch mit unserem Produkt ihre Wände, weil wir natürlich auch gesagt haben, wie crazy seid ihr eigentlich? Ihr verkauft der Kundin das Ganze zu Hause.
Ja.
Und dann lässt ihr sie in den Baumarkt gehen für die Farbe. Was ja auch, was das ganze Haus zu Hause noch viel, also noch viel extremer verändern, ja, wird, als, ja, das Sofa, was ihr da reinstellt. Sie sind leider sehr langsam in ihrem Denken. Es ist ein sehr, 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 sehr zäher Prozess. Aber es fängt langsam an, gut zu laufen. Jetzt nicht die Verkaufszahlen, sondern dass auch der Möbelmarkt versteht, Farben, Wohnen, das passt zusammen, das ist eine gute Geschichte.
Ja, vor allem ist so witzig, du sagst doch die ganze Zeit, die wollen unsere Kunden. Also, ja, eure Kunden habt ja wirklich nur ihr. Das ist ja nicht der männliche, handwerksbegabte Typ, der am Wochenende im Baumarkt reinfährt.
Nee, genau.
Eure Kunden sind 90% Frauen,
ja,
die gar nicht daran eigentlich teilnehmen, in dieser ganzen Baumarktgeschichte. Die habt nur ihr.
Die haben nur wir, ja.
Und die bringt ihr mit. Und die, das ist ja, und da habt ihr ja etwas, der Podcast wurde ja ein bisschen später ausgestrahlt.
Ich würde sogar fast sagen, dass wir sie sogar eigentlich oft erst entwickeln, weil viele gar nicht wissen, dass sie das ja mit dem Produkt machen können. Das heißt, eigentlich haben wir einen ganz neuen Markt eröffnet,
ja, genau,
der gar nicht so existiert hat.
Genau, ihr verkauft, genau, an Leute, die vorher sich nicht dafür interessiert haben, genau, wie die Farbe an die Wand kommt, sondern maximal für die Farbe.
Genau.
Wie sieht's aus?
So ist es.
Also, was für eine Story in 5 Jahren. Ich weiß überhaupt nicht. Ihr arbeitet irgendwie alle verteilt. Dann ist es ja auch noch trotzdem, ihr nennt euch nicht Familienunternehmer, ihr habt ja viel aus der Familie, die auch bei euch arbeiten. Ja, das ist irgendwie alles remote.
Genau.
Also alles, was ihr remote machen könnt, ist remote. Jetzt müsst ihr gucken, trotzdem, wie ihr die Produktion natürlich so aufgleist, dass es, ja, dass es sinnvoll ist. Was machst denn du für dich? Also, du managst jetzt ja dieses Unternehmen irgendwie mit. Hast es ja, ja, auch nicht gelernt. So. Ihr scheint es sehr hands-on und sehr, ja, sehr erfolgreich zu machen.
Ja.
Holt ihr euch externe Hilfe dazu? Bist du in irgendwelchen Netzwerken drin? Wie läuft denn sowas bei euch?
Nein.
Nein.
Also externe Hilfe, jetzt wie gesagt mit Sven Ritter und den, klar, da kannst du immer mal schnell eine WhatsApp schreiben, mhm, und oder wenn du irgendwas Juristisches hast, kennen die natürlich oft, klar, auch dann eine Anwaltskanzlei, da weißt du, okay, die boxen dich da raus oder, mhm, wie auch immer. Ich muss manchmal so ein bisschen witzeln, weil eigentlich ist unsere Marke für den E-Commerce nicht cool genug.
Ja, ja.
Und deshalb sind wir auch nicht so in dieser E-Commerce-Welt sehr,
ja,
krass vernetzt, weil es ist doch irgendwie cooler, Socken und Schmuck und so weiter online zu verkaufen als Farbe, vermeintlich. Hm. Genau, und weil du gefragt hast, Netzwerke. Ich habe mich mal bei den jungen Unternehmern angemeldet.
Okay.
Bin jetzt aber auch wieder raus. Nachdem irgendwie der 5. Newsletter kommt, wie schlimm die Grünen sind, war ich irgendwie so, okay, ist mir dann ein bisschen zu wild.
Es hilft ja auch nicht so
richtig. Nee, und ich dachte irgendwie, man geht da rein und es geht um Business ja. und nicht um, nur um Politik, aber da habe ich mich ein bisschen vertan. Aber ich persönlich bin auch total offen dafür. Irgendwie, wir arbeiten die ganze Zeit, sind so in unserer Arbeitswelt, was das Thema angeht. Aber so aus der Branche oder Industrie oder in dem Bereich haben wir jetzt nicht viel Connections. Wir machen so unser Ding irgendwie.
Ja, es scheint ja auch nicht so schlecht zu sein.
Genau.
Ja. Aber ihr habt schon so, für euch ist schon das ganze Internetthema im Sinne von Influencer und Co. Do it yourself. Da seid ihr extrem fit. Also ich sag mal, es findet ja kein Brillux und kein Alpina bei YouTube jetzt ständig statt mit irgendwelchen Influencern. Das Game ownt ihr schon hart.
Die machen natürlich auch mehr, aber ich würde sagen, wir ownen das. Wir sind auch sicherlich auf Instagram schon die größte Marke, was jetzt die Influencer angeht, die Kooperation angeht. Wir machen ja schon jetzt auch Spezialverträge mit Influencerinnen, die dann auch einen eigenen Farbton kriegen, die dann auch wirklich, die dann auch wirklich guten Umsatz machen, also sechsstellige Umsätze allein mit ihrem Farbton. Da kannst du schon richtig was machen, ja.
Also wenn ich jetzt hier mit dem Podcast mal so richtig erfolgreich bin, dann könnt ihr den Mittelstars schwarz mit euch entwickeln.
Können wir einen schwarz machen, schwarze Mittelstars, genau.
Genau, dann würdet ihr sowas, könnt ihr natürlich bauen, das ist dann exakt meine Farbe.
Es ist deine Farbe, die du möchtest und dann werden wir das natürlich kommunizieren, du wirst es kommunizieren, dann kriegst du ein bisschen Provision von jeder Dose, die du verkaufst. Und genau, so funktioniert das.
Cool.
Ja, und man muss dazu sagen, Influencer-Game in unserem Bereich ist nicht super leicht,
ja.
weil wir schicken nicht einfach ein T-Shirt hin, das T-Shirt wird in die Kamera gehalten und da ist der Code.
Ja, die müssen dafür arbeiten.
Die müssen dafür arbeiten, es ist sehr aufwendig. Überhaupt Content-Produktion ist ja bei uns sehr aufwendig, deshalb sind wir sehr KI-lastig jetzt. Wir machen sehr, sehr viel mit KI in dem Bereich. Und Codes funktionieren bei uns auch nicht so super gut, weil nur weil du jetzt einen Rabatt kriegst, streichst du nicht.
Ja, genau.
Wir haben diese langen Wege, die Kundin muss sich das anschauen, die muss sich wohlfühlen, die muss mit dem Content inspiriert werden.
Video schauen, Fragen stellen, Interaktionen.
Genau.
Also ihr führt die schon über die Schwelle irgendwie alle, ne?
Wir führen die über die Schwelle, wir müssen sie über die Schwelle führen. Also jede Dose zählt, ist bei uns ja wirklich, wir verkaufen jede Dose einzeln und deshalb zeigen Influencerinnen, wie sie mit unserem Produkt arbeiten. Wir haben natürlich auch Codes, funktioniert immer mal, aber es ist jetzt nicht so, heute mal 15% über 300 Influencer und deshalb machst du an einem Tag 3 Millionen Umsatz. So funktioniert unser Game nicht.
Aber es ist schon eine ganz eigene Abteilung, auch die sich um diese Influencer-Partnerschaften kümmert. Das ist ein relevanter Umsatzanteil.
Genau, das sind 4 Kolleginnen, die sich darum kümmern in dem Bereich. Dann haben wir einen Eventbereich. Social Media ist natürlich extrem wichtig. CM haben wir in-house, bauen wir auf. Einer unserer wichtigsten Schritte war letztes Jahr, das Performance-Marketing in-house zu holen. Mhm. Wir haben unsere Agentur rausgenommen und haben 1:1 die Stellen, die Agentur gemacht hat, selbst geheiert. Mhm. Also haben da 6 Leute auf einmal eingestellt.
Krass.
Und haben unseren Umsatz gleich um 30% hochgezogen. Ja, es ist halt, wenn du es selber machst und wenn du es halt 40 Stunden machst und wenn du durchziehst.
Ja, das stimmt.
In dem Bereich. PR-Agentur zum Beispiel haben wir immer noch. Ist wiederum was ganz, das kannst du selber gar nicht machen als Firma.
Ich wollte gerade sagen. Es gibt
einfach ganz viele Dinge, die kannst du einfach nicht machen.
Ja, und wie soll eine Agentur, die sonst sehr, sehr breit für E-Commerce arbeitet, die kennen sich mit Farbe nicht aus,
absolut,
mit eurer Kundschaft. Also die können gar nicht Outperformance schaffen, die können begleiten am Anfang.
Ja.
Und deswegen ist klar, wenn ihr es in-house, ihr fühlt es ja irgendwie auch.
Genau.
Deswegen macht ihr es wahrscheinlich eben so deutlich besser.
Nee, und es war auch super. Also wir sind damit ja auch dahin gewachsen, um dann diesen Schritt gehen zu können.
Ja.
Aber wir haben schon gemerkt, dass du am Ende dann bei sowas die Hand drauf haben musst. Du musst dein Produkt verkaufen oder das Glück haben, eine Agentur zu haben, die das genauso kann. Und genau, das war für uns sehr, sehr wichtig, weil das jetzt auch bei der Internationalisierung gut hilft. Wir haben jetzt das war jetzt das letzte Team, was wir jetzt anfangen oder ist das letzte Team, was wir gerade aufbauen, ist Internationalisierung. Wir haben jetzt einen Head of International eingestellt und da auch die ersten 3 Positionen besetzt und die fangen jetzt auch gut an, die Länder zu bespielen und da wächst der Umsatz auch richtig gut gerade.
Ja, sag mal, du wohnst jetzt in Wien und ihr führt das Unternehmen mehr oder weniger oder sehr, sehr stark remote. Hast du so ein paar Tipps, Learnings, wo du sagst, so arbeite ich nach diesen Regeln und Grundsätzen und das kann ich jedem nur ans Herz legen, weil es bei uns extrem gut funktioniert, also eine Abkürzung, so ein Lifehack?
Jetzt für den Remote-Bereich oder überhaupt?
Gerne beides.
Also ich glaube, Remote funktioniert nur, wenn man es in der DNA hat als Unternehmen. Mhm. Alles andere, man kann es nicht erzwingen, in beide Richtungen nicht.
Ja.
Uns hilft es extremst, weil wir in Regensburg sitzen mit dem Firmensitz und heutzutage zieht keiner mehr für einen Job um. Außer du ziehst vielleicht von Berlin nach Hamburg oder Hamburg nach Wien oder so. Aber nach Regensburg kommt in den Bereich keiner. Es ist einfach schon eine industrielle Stadt, was jetzt Firmen angeht und nicht Marketing und E-Commerce. Es gibt keine Shortcuts.
Okay, es gibt keine Shortcuts.
Nein, es gibt nur, ich bin überhaupt kein Fan der Hustle Culture und dieses 4 AM Club und so. Es muss alles realistisch sein, es muss alles gesund sein. Man braucht auch noch eine Familie, man braucht Hobbys, aber am Ende musst du dir einfach den Hintern aufreißen.
Es ist sauharte
ganz,
Arbeit,
ganz
oder?
Ganz offen gesagt und ehrlich gesagt. Und das, also vor allem im Gründerteam und im Geschäftsführerbereich. Von unseren Mitarbeitern, das ist was anderes. Ne? Die müssen einen tollen Job machen und können bei uns sehr frei arbeiten. Remote geht auch nur, wenn du 100% Vertrauen kriegst, weil ich kann da nicht nachkontrollieren. Das muss einfach funktionieren. Aber wir als Gründer, wir sind schon natürlich seit 6 Jahren einfach immer auf Anschlag. Und das tut auch weh. Und ist auch nicht immer schön. Aber wenn natürlich dann solche Sachen passieren wie Hornbach oder dass ich jetzt hier sitzen darf oder dass man einfach sieht, dass die Firma läuft und dass wir wachsen, dann merkt man, okay, das ist halt das, wofür wir es eigentlich machen. Ne? Wir machen es erstens, um den tollen Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu bieten, was ganz wichtig ist und einen, wo sie gerne arbeiten. Also wir haben irgendwie in den letzten 4 Jahren eine Fluktuation von 0,8%.
Wow.
Das heißt, dieses Remote scheint nicht so schlecht zu sein. Ja. Und wir scheinen da, glaube ich, auch einen ganz guten Job zu machen. Wir sind einfach super gerne Arbeitgeber. Wir haben zum Beispiel auch unsere Logistik in-house gelassen. Punkt 1, weil es externe keiner wirklich gut umsetzen könnte. Aber Punkt 2 auch, weil wir einfach viele Leute haben, die nur da arbeiten können bei uns. Weil es ist ein bisschen ländlich, ist ein bisschen draußen. Genau. Die haben manchmal auch gar kein Auto, um in die Stadt für die Arbeit zu fahren. Und deshalb sind wir gerne Arbeitgeber. Und da sind wir vielleicht wieder Mittelstand, wenn wir das so nennen wollen.
Mit den 55, 60 Leuten da vor Ort auf jeden Fall auch in der Produktion.
Genau, aber auch im Mindset Mittelstand. Wenn du deine Firma voranbringen willst, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du den Markt dominieren willst, wie man so schön sagt, was schon unser Ziel ist, ja, wir wollen die tonangebende Farbfirma in Europa werden im DIY-Bereich, dann musst du einfach immer da sein. Eben, ja.
Ja, aber das.
Und da gibt es keine Shortcuts. Du musst durch die Kartonagen kriechen, wenn du Kartonagen brauchst. Letztes Jahr haben wir eine große Eventreihe gemacht, wo wir so rumgereist sind. Natürlich habe ich den Transporter irgendwie noch hingefahren und die Sachen ausgeräumt. Du kannst nicht irgendwann sagen, jetzt bin ich Chef, jetzt geht das nicht mehr. Die anderen müssen sich um dieses Tagesgeschäft kümmern. Und so muss man immer.
Und das
dabei
muss man
sein,
auch genießen, dass das nicht aufhört. Nee, also, wenn du dir irgendwann dafür zu schade bist, solltest du nicht mehr Unternehmer sein. Das ist einfach so.
Ich glaube, die erfolgreichsten Unternehmer sind schon immer noch die Bock haben, hands-on. Die auch loslassen können, das ist auch wichtig. Aber die schon sagen, okay, ich bin für nichts zu schade, ne, für gar nichts.
Vermisst du aktuell irgendetwas von der deutschen Politik im Hinblick auf euch? Also Mittelstand, da würdest du dir gerne irgendetwas mehr wünschen? Hast du irgendwas, wo du sagst, das funktioniert in anderen Ländern gefühlt ein bisschen besser als bei uns? Oder ich glaube, wenn wir das machen würden, würde es in Summe besser laufen.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, das von meiner Seite zu bewerten, weil ich jetzt in anderen Ländern nicht so tief drin bin.
Ja.
So, wir interessieren uns für die Politik außenrum nicht, weil wir machen unser Ding, wir gehen nach vorne, die Steuern, die wir zahlen müssen, die zahlen wir, die Regeln, die wir einhalten müssen, die machen wir, die Politik vor Ort interessiert sich nicht für uns, also es ist, ich glaube jetzt nächste Woche kommt mal eine Abgeordnete der Grünen, weil sie irgendwie den FAZ-Artikel gelesen hat, die kann natürlich vorbeikommen, da sind wir offen für, jetzt die Politik, also die Partei ist jetzt für mich da eher irrelevant, aber es hilft uns auch keiner, es hat niemand geholfen. Wir haben nie einen Kredit bekommen. Wir haben, ich glaube, erst im 3. Jahr haben wir einen Konkurrentkredit überhaupt gekriegt für über 10.000 Euro, weil die Bank dann mal gesagt hat, ja, wir sehen ja, ihr macht ja irgendwie schon ein paar Millionen Umsatz, jetzt können wir euch das mal irgendwie so freischalten.
Wahnsinn.
Wir haben bis heute keinen Kredit. Wir haben auch nie einen Familienkredit gehabt, nichts. Wir haben eine Dose verkauft, haben ein bisschen Geld davon fürs Marketing genommen, haben den Rest genommen, 2 neue Dosen zu kaufen und so sind wir gewachsen und da kam die Hilfe von der Politik und deshalb geht mir schon ein bisschen das Gejammer gerade der Unternehmer auch so ein bisschen auf den Keks, nee, du bist für dich verantwortlich. Und in unserem Bereich, es gibt sicher Industrien, wo du halt sehr energiegebunden bist oder wo du bauen musst und dann kriegst du keine Bauaufträge, das ist Baugenehmigung, das ist was anderes. Aber in unserem Bereich, mir ist das wurscht, was die machen.
Genau, also du hast natürlich absolut recht. Also es sind auch ganz, ganz viele Unternehmer, die sagen, mir ist eigentlich egal, wer gerade an der Macht ist, welche Regierung, welche Partei. Ich muss mich auf mich selbst fokussieren.
Ja, es gibt eine, die wollte ich jetzt nicht an der Macht haben. Das ist ein anderes Thema, aber ein bisschen schwierig politisch. Aber ja, nee, also es ist auch nicht, was in unserem täglichen vorkommt.
Ja, genau. Es ist für deinen Job erstmal gar nicht relevant und für deine Branche, aber es wäre natürlich cooler, wenn es mehr Support erfahren wird. Aber davon kann es nicht abhängen, der Erfolg oder nicht Erfolg.
Nee, genau. Und du musst immer mit dem arbeiten, was du hast. Ja. Und dann wäre es vielleicht auf regionaler Ebene, wo ich halt sage, okay, eine Stadt wie Regensburg, die jetzt nicht super riesig ist, aber auch nicht super klein, die hat halt München vor der Tür, das ist halt immer schwierig. Bringt doch mal die ganzen coolen Unternehmen im Umkreis zusammen.
Genau.
Lasst die mal treffen, lasst Synergien schaffen, lasst Netzwerke schaffen, lasst vielleicht Infrastruktur zusammen.
Das meine ich, genau. Es geht nicht um Steuervergünstigungen, es geht um Connecten, genau. Um Fördern.
Genau, und natürlich denke ich mir auch manchmal, oder ganz am Anfang, ich war ja natürlich auch noch jung, oder bin immer noch ein bisschen jung, aber da war ich halt 30 und dann, wenn auf einmal irgendjemand von der Baugenossenschaft vor dir steht und irgendwie sagt, warum ist die Leiter nicht gesichert und warum steht da kein Feuerlöscher, und dann denkst du dir, Leute, wir wollen einfach nur Farbe verkaufen, was kommt ihr uns denn jetzt mit sowas? Aber gut, das ist halt Deutschland und davon profitieren wir auch alle und das darf man nie vergessen.
Genau.
Wir haben eine Top-Infrastruktur meiner Meinung nach immer noch. Du kannst in Deutschland so ein Unternehmen, wie wir es gebaut haben, kannst du bauen.
Ja.
Also ich glaube, wir sind ein Beispiel dafür. Es gibt ganz viele andere Beispiele. Es gibt auch dich als Beispiel. Deutschland gibt dir die Möglichkeit, sowas zu bauen, sicher zu bauen, ohne dass du Korruption bezahlen musst, ohne dass du Angst haben musst, dass dir jemand deine Firma wegnimmt, wenn sie erfolgreich ist.
Genau.
Und das, finde ich, überwiegt so viel mehr, als ob jetzt ein Bauantrag ein bisschen länger dauert oder ob ich jetzt ein paar Steuern mehr zahlen muss. Ist halt so.
Ja. Finde ich ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Was du schon gerade nochmal gesagt hast, was ihr da in 5 Jahren aufgebaut habt, sollte einfach jedem eine irre Inspiration sein. Ihr habt komplett entgegen allen Marktforschungen aufgebaut. Ihr habt es eigentlich bei der falschen Zielgruppe platziert, aus globaler, aus Staatssicht. Ja. Und habt in 5 Jahren so viel gerissen. Ihr macht jetzt 30 Millionen Umsatz. Ich will gar nicht wissen, wo die Reise hingeht, auch mit Hornbach und Co. Also ich freue mich extrem darüber, dass du dich hier hergesetzt hast quasi und hier Gast bist. Wahnsinnig inspirierend, geile Story, super hands-on gebaut. Also kann man nur gratulieren. Cool, dass ihr auch mit der ganzen Familie macht und einen dritten damit reingenommen habt, der nicht Familie ist.
Genau, ja jetzt schon eigentlich.
Genau, jetzt,
am Ende
jetzt Teil
wächst
der Familie.
Man ja zusammen, klar.
Tausend Dank für die Insights und für deine Zeit. Wahnsinn.
Sehr gerne. Hat mich gefreut.
Ja, Dito. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann kommentieren, liken und natürlich followen. Ihr wisst, Mittwoch ist Mittelstars-Tag. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche Woche und sage bis bald.